Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Ich begrüße Sie, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Sie hat Wohlstand gebracht und Arbeitsplätze gesichert und das über Generationen hinweg. So hat die Stahlindustrie in Deutschland vielerorts Identität gestiftet und ganze Regionen mitgeprägt. Es ist also nicht irgendein Industriezweig, über dessen Zukunft heute im Bundeskanzleramt diskutiert wurde. Es gehe hier um das Schicksal einer Schlüsselindustrie, sagte Friedrich Merz nach seinem Treffen mit Vertretern der Stahlbranche. Die steckt in einer tiefen Krise angesichts von Zöllen in den USA und Billigkonkurrenz aus China. Und auch wenn die Stahlindustrie bei uns längst nicht mehr die Bedeutung hat wie noch vor ein paar Jahrzehnten und auch wenn immer wieder mal von einer alten Industrie die Rede ist, die Bundesregierung setzt offenbar viel daran, dass Stahl aus Deutschland eine Zukunft hat. Philipp Kunschner.
Duisburg und der Stahl. Für Familie Güller ist das untrennbar und Teil der eigenen Geschichte. 50 Jahre, 3 Generationen im Stahlwerk. Doch vor allem bei Mirkan Güller wächst die Sorge, dass er zur letzten Generation gehören könnte und hier die Lichter ausgehen.
Diese Ungewissheit, wir wissen ja nichts. Also wir hören nur vieles, aber keiner hat so klare Daten, was mit uns passieren wird, sage ich jetzt mal, wie es in 2-3 Jahren aussehen wird. Und ja, das ist meine größte Sorge.
Mirkan Güller ist einer von knapp 100.000 Beschäftigten der deutschen Stahlindustrie und die ist in der Krise. Die Energie teuer und Konkurrent China flutet den Markt mit subventioniertem Stahl, den es wegen der Zölle in den USA nicht verkaufen kann.
Die Chemieindustrie, die Autoindustrie und auch die Stahlindustrie. Und ich glaube, wir gehen alle in die gleiche Richtung. Wir alle möchten gerne in Europa, in Deutschland weiter Produkte produzieren und gesund bleiben.
Doch der Riese kränkelt. Europas größte Stahlindustrie unter Druck. Einen Monat nach dem Autogipfel, heute also der Stahlgipfel. Nach dem Treffen im Kanzleramt mit Vertretern von Stahlindustrie, Arbeitnehmern sowie den betroffenen Ministerpräsidenten die Botschaft, alle sind sich einig, die Dringlichkeit angekommen.
Wir sprechen hier über das Schicksal einer Schlüsselindustrie. Wir sprechen über das Schicksal von Unternehmen als Ganzes. Wir sprechen aber vor allem auch über das Schicksal von Arbeitnehmern und ihren Familien.
Mit 3 Ergebnissen des Stahlgipfels soll gegengesteuert werden. Deutschland will einen EU-weiten Schutz vor Billigstahl etwa aus China durchsetzen. Die Energiekosten, vor allem für Stahlerzeuger, sollen deutlich sinken. Und europäischer Stahl soll bevorzugt gekauft werden, etwa bei staatlichen Investitionen.
Wenn wir Geld in die Hand nehmen, Steuergeld in die Hand nehmen für die Infrastruktur, um Brücken, Straßen, Schienen wieder in Ordnung zu bringen, dann muss das auch in deutsche und europäische Wertschöpfung sich wiederfinden.
Ich bin völlig überzeugt von offenen, von freien Märkten. Ich finde richtig, dass wir den regelbasierten Handel immer nach vorne stellen, aber wir dürfen am Ende nicht die Dummen sein.
Die heutigen Ergebnisse aus Expertensicht bringen sie nur kurzfristig Entlastung.
Das gibt noch nicht die Sicherheit für langfristige Investitionen. Und die brauchen wir, wenn wir in die Dekarbonisierung gehen wollen. Also Energiepolitik ist weiter gefordert. Wir brauchen für die energieintensive Branche günstige erneuerbare Energien und günstigen grünen Wasserstoff.
Zumal es heute um Ziele ging, über die nicht Berlin, sondern Brüssel entscheidet. Die Bundesregierung gab sich heute aber optimistisch. Erste Maßnahmen wie der Industriestrompreis sollen schon ab Anfang 2026 greifen.
Und dazu Markus Gürne, der Leiter unserer ARD-Finanzredaktion in Frankfurt am Main. Markus, welche Wirkung hat dieses heutige Treffen auf bzw. für die Stahlbranche?
Zweierlei Wirkungen, würde ich sagen. Eine symbolische und auch eine ganz handfeste Wirkung. Die handfeste Wirkung zielt auf eine Hauptsorge der Branche, den hohen Strompreis. Damit ist eine energieintensive Branche einfach nicht konkurrenzfähig. Jetzt soll also wirklich an der Preisschraube gedreht werden. Und auch die EU in Brüssel soll schnell Klarheit signalisieren, dass dieser Industriestrompreis kommen kann. Die eher symbolische Wirkung bezieht sich auf die immer wieder von der Politik geäußerte Unterstützung für die Stahlbranche in Sachen Konkurrenz aus China und den US-Zöllen. Beides Themen, bei denen die Bundesregierung alleine nicht so einfach viel tun kann und auch nicht schnell. Immerhin Deutschland war bisher immer sehr zurückhaltend, wenn es um europäische Schutzzölle für den Stahl ging. Das klingt seit heute deutlich anders. Aber bis Schutzzölle für Stahl umgesetzt sind in Europa, vergeht wieder Zeit. Und diese Währungszeit ist sehr knapp geworden in der Stahlbranche.
Mehr Schutz für die deutsche Stahlindustrie, verspricht der Kanzler. Geht es ihm da nur um Arbeitsplätze oder auch um Strategie?
Es geht vor allem auch um die Reduzierung von Abhängigkeiten. Und da spielt Stahl eine sehr große Rolle, nicht nur wegen der Autobranche oder wegen des Maschinenbaus. Zwei ganz wesentliche Säulen der Wirtschaft in unserem Land, aber auch wegen Verteidigung und der Verteidigungsindustrie. Und es geht auch um Wettbewerbsfähigkeit bei der Transformation, also dem Umbau der Wirtschaft. So ist grüner Stahl keine deutsche Idee. Es gibt unter anderem Unternehmen in Schweden und auch in China, die grünen Stahl herstellen. Die Erkenntnis, dass der Umbau hin zu klimaneutralen oder zumindest klimafreundlichen Verfahren auch bei der Stahlproduktion passiert, der ist nicht neu. Aber das ist teuer. Und die entscheidende Frage ist, wer ist bereit, diesen Preis für grünen Stahl zu bezahlen? Es wird, so meinen viele Ökonomen, nur dann etwas mit grünem Stahl, wenn auch die Politik mit Rahmenbedingungen wie Förderprogrammen hilft. Und hier schließt sich dann wieder der Kreis. Denn ohne den politischen Willen zu weniger Abhängigkeit und gleichzeitig mehr Transformation wird es nicht gehen. Wenn das gelingt, dann wird es ein Wettbewerbsvorteil sein können. Und wenn nicht, dann denken wir besser nicht darüber nach.
Markus, vielen Dank für die Informationen nach Frankfurt.
Ja.
Es ist ein Konflikt, der nun schon ein halbes Jahrhundert schwelt, bei der uns bei uns aber kaum bekannt ist. Der Konflikt um Westsahara begann mit dem sogenannten Grünen Marsch, heute vor genau 50 Jahren, als sich hunderttausende Zivilisten von Marokko aus auf den Weg nach Süden machten. Ihr Ziel, das Territorium der Westsahara für ihr Land in Besitz zu nehmen, so wie es der marokkanische König gefordert hatte. Damals war das Gebiet noch eine spanische Kolonie. Und während Marokko seine Ansprüche erhob, kämpfte die Befreiungsbewegung der Polisario für ein unabhängiges Westsahara. Das Territorium liegt im äußersten Westen Nordafrikas, etwa auf der Höhe der Kanarischen Inseln. Und bis heute wird der westliche Teil davon von Marokko beansprucht und den östlichen kontrollieren die Polisario. Sebastian Kisters über die lange Geschichte eines Konflikts und eine mögliche Lösung.
Kamele, Steine, Staub und Sand. Auf den ersten Blick erschließt sich nicht, warum diese Region umkämpft ist. Die Westsahara. Doch Marokko will unbedingt, dass dieses Gebiet offiziell Teil des eigenen Landes wird und schafft deshalb Fakten. An der Küste, am Rande der Wüste, entsteht ein Hafen, der in wenigen Jahren der größte Atlantikhafen Afrikas sein soll. Dieser Hafen ist ausdrücklich Teil von Marokkos Plan zur Herstellung von erneuerbarer Energie. Insbesondere der Export von grünem Wasserstoff soll von hier möglich sein. Im Besucherzentrum zeigt eine Karte die Westsahara bereits als Teil Marokkos. Und der marokkanische König ist gleich daneben platziert. Sein Vater ließ vor 50 Jahren hunderttausende Marokkaner in die Westsahara ziehen, nachdem Spanien das Gebiet als Kolonie aufgegeben hatte, bekannt als Grüner Marsch. Die ursprünglichen Bewohner erklärte der damalige König zu Schmugglern und sagte, wenn sie uns aufhalten wollen, werden wir sie verspeisen. Es gab Krieg, viele Tote, mehr als hunderttausend ursprüngliche Bewohner flohen nach Algerien. Heute trennt ein verminter Sandwall die Westsahara. Den Westen kontrolliert Marokko, den Osten die Befreiungsfront Polisario, unterstützt von Algerien. Die Vereinten Nationen überwachen einen fragilen Frieden seit 1991. Eigentlich wollten sie, dass ein Referendum stattfindet. Die Menschen der Westsahara sollten selbst entscheiden, ob sie zu Marokko gehören wollen oder einen eigenen Staat bevorzugen. Doch vergangene Woche entschied der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, ein Autonomiestatus der Region unter marokkanischer Hoheit sei für die Westsahara die wohl beste Lösung. Die Polisario zeigten sich zuletzt gesprächsbereit unter einer Bedingung. Ein Referendum ist alternativlos. Es gibt keine andere Möglichkeit herauszufinden, was das Volk will. Doch nach einem Referendum sieht es derzeit nicht mehr aus. Jubel stattdessen in Marokkos Hauptstadt Rabat. Für viele hier steht nun fest, die Westsahara wird Teil des Landes. Die nationale Einheit sei wiederhergestellt. 50 Jahre nach dem Grünen Marsch, sagt Marokkos König Mohammed VI. Einheit ist das eine. Vermutete Bodenschätze unter Steinen, Staub und Sand das andere. Marokko will, dass die Welt anerkennt, dass die Westsahara marokkanisch ist. Dafür hat das Land die Unterstützung der USA und ebenfalls zahlreicher europäischer Länder. Es dürfte auch damit zu tun haben, dass Marokko die Küsten der Westsahara überwacht und Migranten an der Flucht hindert. Die Kanarischen Inseln sind nur 150 Kilometer entfernt.
Und dazu schalten wir zu unserer Korrespondentin Christina Böker, die die Gelegenheit hatte, in das umstrittene Gebiet reisen zu können. Christina, du befindest dich gerade auf algerischem Boden in einem von den Polisario kontrollierten Gebiet. Welche Eindrücke hast du da bislang gewinnen können?
Ja, das ist schon eine sehr spezielle Region, in der wir uns hier gerade aufhalten. Wir sind in Rabouni. Das ist praktisch der Sitz der Regierung der Demokratischen Arabischen Republik Sahara. Die hatten die Polisario 1976 ausgerufen und derzeit wird diese Republik von so etwa 50 Ländern anerkannt. Länder hauptsächlich aus dem globalen Süden. Es waren auch schon mal mehr Länder. Hier gibt es einen Präsidenten, hier gibt es Minister und natürlich das sahrauische Volk. Hier leben geschätzt etwa 170.000 Sahraui. Man weiß nicht ganz genau, ob diese Zahl stimmt, in verschiedenen Camps, Flüchtlingscamps. Sie leben heutzutage nicht mehr in Zelten, so haben sie mal angefangen. Jetzt haben sie sich hier Häuser gebaut, aber sie leben in sehr, sehr einfachen Verhältnissen und sie sind auch auf Hilfe von Hilfsorganisationen, die hier zahlreich zu tun haben, angewiesen und auf Hilfe aus Algerien.
Und wie sieht denn diese Bevölkerung im Polisario-Gebiet die jüngste Resolution des UN-Sicherheitsrats zu dem Konflikt?
Wir haben ja im Laufe der vergangenen Tage wirklich mit vielen Menschen gesprochen. Und die meisten wünschen sich hier einen unabhängigen Staat Westsahara. Das scheint fast alternativlos für sie zu sein. Und selbst die Kinder werden in der Schule schon darauf eingeschworen. Der Außenminister wiederum, der hatte sich ja etwas kompromissbereit gezeigt, öffentlich und auch verhandlungsbereit. Er hat uns gegenüber heute im Interview aber auch gesagt, es wird nicht ganz einfach, seine Bevölkerung von irgendeiner Kompromisslinie am Ende zu überzeugen. Und er weist immer wieder darauf hin, dass noch alles offen sei. Denn in der Resolution, die vergangene Woche verabschiedet wurde, wird ja auch darauf hingewiesen, dass sich die Konfliktparteien an einen Tisch setzen sollen. Also sie sollen verhandeln.
Stichwort Konfliktparteien. Wie steht denn Algerien zu diesem ganzen Prozess?
Ja, Algerien hat an der besagten Abstimmung gar nicht erst teilgenommen. Dabei stand ja dieses Land oder steht seit Jahrzehnten an der Seite der Polisario. Das wirkt ein bisschen unverständlich. Andererseits haben sie die Resolution kritisiert, haben gesagt, das sei unausgewogen. Damit stellen sie sich wieder an die Seite der Polisario. Beobachter interpretieren das so. Algerien will international nicht isoliert dastehen. Algerien möchte auch seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa und auch zu den USA verbessern. Das nehme ich auch auf meinen Reisen in Algerien durchaus so wahr. Und dazu kommt vielleicht noch die algerische Bevölkerung. Für die algerische Bevölkerung ist Westsahara nicht so ein großes Thema. Die reden eigentlich mehr über den Gaza-Konflikt als über Westsahara.
Christina, vielen Dank für die Schilderungen und Eindrücke aus Algerien.
Gerne.
Wie steht es um die weltweiten Klimaziele und wie geht es weiter beim Klimaschutz? Darum geht es in wenigen Tagen wieder, wenn hier im brasilianischen Belém die UN-Klimakonferenz beginnt. Die ersten Staats- und Regierungschefs sind bereits heute angereist, Bundeskanzler Merz kommt morgen. Und allein die Wahl dieses Tagungsortes macht deutlich, worum es den brasilianischen Gastgebern geht. Denn die Stadt gilt als Tor zum Amazonas-Regenwald. Und dort, ganz im Norden des Landes, soll der Schutz der Regenwälder ganz oben auf der Agenda stehen. Aus Belém, Xenia Böttcher.
Samaúma, ein Baumgigant des Amazonas. Für die Menschen hier eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Tori Omonibo bittet um Erlaubnis, sich zu nähern. Der etwa 500 Jahre alte Baum bietet Lebensraum für Tiere, speichert große Mengen CO2. Wir leben mit der Natur zusammen. Sie beschützt uns und wir beschützen sie. In Wirklichkeit schützt sie uns mehr. Jedes Blatt hat Heilkraft. Tori streift durch einen Heilgarten im Norden Brasiliens. Es sind genau solche traditionellen Gemeinden, die die Weltgemeinschaft finanziell unterstützen soll, geht es nach Brasiliens Präsident. Denn sie zerstören nicht. Sie schützen den Amazonas-Regenwald, der das Weltklima stabilisiert. Wir nehmen nur das, was nötig ist. Was du nicht brauchst, Lass es, denn jemand wird es brauchen. Sei es ein Vogel oder ein anderes Tier. Wenn du nicht immer nur mehr und mehr willst, dann wird das Ökosystem funktionieren. 30 Minuten entfernt liegt Belém. Die tropische Hafenstadt am Amazonas ist reich an Kultur, Geld aber fehlt den Menschen. Bewusst hat Brasiliens Präsident Lula die Staatschefs an den Klima-Hotspot geladen. Der UN-Generalsekretär prangert ein moralisches Versagen der Weltgemeinschaft an. Es gibt keine Zeit mehr für Verhandlungen. Es ist Zeit zu handeln. Konkrete Maßnahmen: Lula fordert einen Waldschutzfonds, ausgestattet mit 125 Milliarden Dollar. Intakte, lebendige Wälder sind wertvoller als abgeholzte. Sie sollten Teil des Bruttoinlandsprodukts unserer Länder sein. Die Ökosystemleistungen, die sie der Menschheit erbringen, müssen entlohnt werden. Keine Spenden, ein Investitionsfonds. Einzahlen sollen Staaten, Banken, private Investoren. Die Rendite soll den Ländern zugutekommen, die ihren Wald erhalten. Mit Hilfe von Satellitenbildern soll dies überprüft werden. Profitieren sollen auch jene, die den Wald schützen. Tori Omonibo aber fragt sich, darf sich jeder beteiligen? Niemand von uns möchte Geld bekommen von Unternehmen oder Organisationen, die andererorts Natur zerstört haben. Kein Greenwashing, das fordern sie hier. Und ob genug Staaten in den Fonds einzahlen werden, die Zeit zu handeln, sei jetzt.
Und aus Belém zugeschaltet ist uns jetzt unsere Korrespondentin Xenia Böttcher. Xenia, ein bewusst gewählter Austragungsort, aber der wird durchaus auch kritisch gesehen. Warum eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, über den hier sehr viel diskutiert wurde, ein ganzes Jahr lang. Belém liegt ja mitten im Amazonasgebiet oder am Anfang des Amazonasgebietes, einem der sensibelsten Ökosysteme der Welt. Und viele finden es symbolisch stark, dass die Weltklimakonferenz genau hier stattfindet. Aber andere kritisieren, die Stadt war nicht vorbereitet. Es fehlte an Infrastruktur, an Straßen und vor allem an Hotels. Die Preise für Hotels waren und sind auch noch absurd hoch. Teilweise waren es 600 Euro für ganz einfache Zimmer, also so teuer wie der Copacabana Palace in Rio. Und für die Straßenbauten wurde teilweise sogar abgeholzt. Viele Delegationen haben aus Kostengründen am Ende abgesagt, aber mittlerweile ist die Kritik verstummt. Es wird zwar überall noch gehämmert, aber die Konferenz wird stattfinden.
Die stattfindende Konferenz hat auch Erwartungen natürlich. Die sind hoch bei dieser Klimakonferenz, die am Montag ja erst so richtig beginnt. 10 Jahre nach Paris, wo ja das 1,5-Grad-Ziel festgelegt wurde. Kann Belém denn neue Impulse setzen?
Naja, das jedenfalls ist die Hoffnung, weil die Lage ist ja ernst. Wir steuern derzeit auf mehr als 2,5 Grad Erderwärmung zu. Das Pariser Ziel ist also wirklich in weiter Ferne. In Belém will Gastgeber Lula das Thema Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Der globale Süden soll mehr Unterstützung vom globalen Norden bekommen, finanziell, aber auch technologisch. Wenn es gelingt, konkrete Zusagen für Klimafinanzierung oder Waldschutz zu erreichen, wäre das ein wichtiges Signal. Aber die Spannungen zwischen den großen Mächten, also USA, China und Russland, machen das alles im Moment sehr schwierig.
Du wirst darüber berichten für uns, wie es da ausgeht in Belém. Vielen Dank für die Eindrücke von dort. Und natürlich geht es auch bei dieser Klimaschutzkonferenz wieder darum, CO2 und andere klimaschädliche Treibhausgase zu reduzieren. Doch was macht man in Bereichen, in denen sich aus rein technischen Gründen wenig oder kaum etwas einsparen lässt? In der Zementindustrie etwa. Eine Idee ist, die anfallenden Emissionen quasi einzufangen und sie dann unterirdisch zu speichern. Keine unumstrittene Technologie, aber der Bundestag hat heute auch bei uns dafür grünes Licht gegeben. Tobias Feist und Felix Zink.
Das gilt es zu vermeiden, CO2-Bläschen, die aus einem Bohrloch-Simulator austreten. Am Karlsruher Institut für Technologie testen Frank Schilling und ein Doktorand, wie CO2 sicher in tiefen Gesteinsschichten gelagert werden kann. Die Geologen untersuchen unter anderem, ob Rohre im Boden auch bei großen Temperaturunterschieden dicht bleiben.
Also aus den Untersuchungen ergibt sich, dass die größte Gefährdung, dass CO2 aus dem Speicher wieder an die Oberfläche kommt, die Bohrung selbst ist. Also nicht die Geologie, sondern das Man-Made, das vom Menschen gemachte Bohrloch. Und die ist, wenn man es richtig macht, nicht gegeben.
Vor allem die Zementindustrie setzt große Hoffnungen in die Abscheidung und Speicherung von CO2, kurz CCS-Verfahren genannt, für Carbon Capture and Storage. Denn beim Verbrennen von Kalkstein zu Zement entsteht viel CO2. Mit CCS kann das Treibhausgas in der Produktion herausgefiltert und dann verflüssigt werden. Im Anschluss könnte es ein Schiff zu einer Verpressungsanlage bringen, wo das CO2 über eine Leitung in tiefe Gesteinsschichten unter dem Meeresboden gepumpt wird. Zementhersteller Heidelberg Materials stößt unter den DAX-Unternehmen am meisten Kohlendioxid aus. Der steigende CO2-Preis treibt damit die Produktionskosten in die Höhe.
Für uns als Zementindustrie, wir haben gar keine Wahl. Also das CO2 fällt an. Und es ist dann eine Frage wirklich auch der Standortsicherung. Wenn wir künftig Zementindustrie in Deutschland haben möchten und auch die damit zusammenhängenden Arbeitsplätze, dann brauchen wir ein Verfahren, um das CO2 sicher transportieren und lagern zu können.
Umweltschützer kritisieren CCS als Scheinlösung für Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß. Sie zweifeln an der Sicherheit der unterirdischen Speicher und fürchten, dass die Industrie wieder mehr CO2 produziert.
CCS ist ein Feigenblatt für all diese Industrien. CCS wird in erster Linie dazu führen, dass wir ein riesengroßes CO2-Netzwerk jetzt aufbauen, das dann auch gefüttert werden muss. Das heißt, was mit der Industrie passiert, ist, dass ein Anreiz geschaffen wird, immer mehr CO2 zu produzieren.
Das neue Kohlendioxid-Speicherungsgesetz erlaubt CCS-Verfahren unter dem Meer. Die Bundesländer können aber zudem Gebiete auf dem Festland zulassen. Dafür plädieren auch die Forscher in Karlsruhe, Anlagen dort, wo CO2-intensive Industrien Standorte haben. Mit Blick auf den Klimaschutz solle es schnell gehen.
Wenn wir jetzt 15 Jahre zu wenig gemacht haben, werden wir CCS brauchen, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen und gleichsichern Industriestandort bleiben wollen.
Der Zeitdruck ist groß, auch weil der Aufbau von industriellen CCS-Anlagen in Deutschland Jahre dauern wird.
Die Klimaschutzziele einzuhalten, um dafür zu demonstrieren, gingen deutschlandweit Hunderttausende auf die Straße. Allerdings ist das auch schon etwas wieder her. Fragen wir da einmal nach bei Elneny in Köln mit dem aktuellen AD Deutschland-Trend. Welche Bedeutung haben denn Umwelt und Klimaschutz für die Deutschen mittlerweile in Zeiten verschiedener großer Krisen?
Ja, wir haben in diesem Monat gefragt, was sind denn die wichtigsten Probleme, die jetzt in Deutschland bearbeitet werden müssen. Und da landet das Thema Klima und Umwelt tatsächlich auf Platz 4 mit 14% der Nennungen. Das sind 2 Punkte mehr im Vergleich zu Juli in diesem Sommer, als wir das zuletzt gefragt hatten. Aber an Platz 3 ist das Thema soziale Ungerechtigkeit mit 18% der Nennungen plus 2 Punkte. Das Thema Wirtschaft geht mit 28% plus 7 Punkte einen entscheidenden Gang nach vorne, aber an Platz 1 immer noch das Thema Zuwanderung, Migration, 32% minus 1 Punkt der Nennung. Das ist also aus Sicht der Deutschen immer noch das wichtigste Problem. Und Kriege und Krisen internationaler Art, die sind übrigens abgesackt, tatsächlich unter die Top 4, was also zeigt, die Sorgen der Deutschen fokussieren sich stärker aufs Inland als vorher.
Heute vor genau einem Jahr ist ja die Ampelregierung zerbrochen. Seit einem halben Jahr haben wir jetzt eine neue Bundesregierung. Wie fällt denn das Halbjahreszeugnis, wenn man so will, für Schwarz-Rot aus?
Ja, also der Blick der Deutschen ist aktuell sehr kritisch auf die Bundesregierung und ich nutze diesen 6-Monats-Zeitraum mal für einen Zeitverlauf. Schauen wir auf Schwarz-Rot, die sind im Mai 2025 gestartet. 40% Zufriedenheit ist also der Wert aus dem Juni und dann gucken wir, wie sich diese Kurve entwickelt hat. Sie landet jetzt im November bei 22% Zufriedenheit mit der Arbeit der schwarz-roten Regierung. Dementsprechend sind 3/4 der Deutschen unzufrieden aktuell mit der schwarz-roten Koalition. Aber wir schauen uns im Vergleich mal die Ampelregierung an. Die ist gestartet mit 46% Zufriedenheit. Das war im Januar 2022, als sie die Amtsgeschäfte aufgenommen hatte. Das geht dann nach oben nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und sie waren nach 6 Monaten bei 39% Zufriedenheit. Also da war auch schon die Mehrheit unzufrieden mit der Ampel. Aber es war noch ein besserer Wert als jetzt. Und dieses desaströse Bild, muss man sagen, führt wahrscheinlich auch dazu, dass aktuell 4/5 der Deutschen sagen, sie machen sich große Sorgen, dass die Parteien gemeinsam keine Antworten finden auf die drängenden Fragen dieser Zeit.
Wenn wir dann den Blick mal weiten, was macht denn die Vielzahl gleichzeitiger Herausforderungen und Krisen mit dem Gemüt der Menschen hierzulande?
Ja, wir haben versucht, da mal einen gewissen größeren Raum zu öffnen und eine Zeitachse aufzumachen zum Thema Sicherheit hier und Sicherheitsgefühl hier in Deutschland. Wir schauen jetzt auf Zahlen, die sind über 10 Jahre alt und da ging es um verschiedene Faktoren. Als erstes wollten wir wissen, wie ist denn die wirtschaftliche Stellung Deutschlands in der Welt? 2015 haben 85% der Deutschen gesagt, ja, die ist sicher, super, das läuft. Jetzt aktuell sagen das nur noch 29%. Die außenpolitische Situation, ein ganz ähnliches Bild. 74% haben sie vor 10 Jahren als sicher bezeichnet, jetzt nur noch 38%. Und die gesellschaftliche Stabilität innerhalb von Deutschland, damals 63%, jetzt 26%. Also nur noch gut jeder Vierte sagt, wir haben wirklich gesellschaftliche Stabilität in Deutschland und sind in dieser Hinsicht sicher. Man muss natürlich sagen, das waren andere Zeiten. Das war vor den großen Flüchtlingswellen, vor der Corona-Pandemie und vor dem russischen Angriffskrieg. Zum Thema gefühlte Sicherheit im öffentlichen Raum, das wird ja im Moment auch stark bei der Stadtbilddebatte diskutiert, haben wir auch einen Zeitverlauf, den ich gerne hier an dieser Stelle zeigen möchte. Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum haben wir zum Beispiel im Januar 2017 gefragt. Das war ein Jahr nach der Kölner Silvesternacht im Hauptbahnhof. Da haben 3/4 der Deutschen gesagt, 75%, ja, ich fühle mich sicher, nur 23% unsicher. Dann Juli 2024, also der vergangene Sommer, immer noch eine Mehrheit, 56% hat sich sicher gefühlt, 40% unsicher. Das war vor den Anschlägen von Solingen, Aschaffenburg und Magdeburg. Und jetzt aktuell, November 2025, 50% sicher, 48% unsicher. Man kann also sagen, die Hälfte der Gesellschaft fühlt sich sicher, die andere Hälfte fühlt sich unsicher. Da hat sich also wirklich eine starke Verschiebung in diesem Bild ergeben. Aber das ist ja das Bild, der Blick auf die Gesellschaft. Wenn wir auf die persönlichen Lebensumstände jedes Einzelnen schauen, dann ergibt sich wieder ein ganz anderer Blick. Nämlich zum Beispiel, was gehört zu den persönlichen Lebensumständen ganz vorneweg? Das Wohnumfeld. 80% sagen aktuell, ich fühle mich in meinem Wohnumfeld sicher. -11 Punkte im Vergleich zu Januar 2015, aber immer noch eine deutliche Mehrheit. Ganz ähnlich sieht es beim Arbeitsplatz aus. Der ist sicher, mein Arbeitsplatz, sagen 79% der Befragten, -8. Mein Lebensstandard, 2/3, 66% sagen, der ist sicher, -15 Punkte. Jetzt wird es ein bisschen kritischer. 48% sagen, die finanzielle Absicherung im Alter ist bei mir sicher. Auch hier ist der Wert stark zurückgegangen mit -14 Punkten. Und hier nur die Minderheit, 27%. Also gut, jeder Vierte sagt, die Zukunft meiner Kinder ist sicher, -24%. Also hier ein deutlicher Einbruch im Vergleich zu vor 10 Jahren. Aber grundsätzlich muss man festhalten, dass das persönliche Sicherheitsgefühl immer noch deutlich positiver ist als der Gesamtblick auf die Gesellschaft. Alle Zahlen und Analysen zu diesem aktuellen Deutschlandtrend gibt es wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Ellen, vielen Dank für die Zahlen und Informationen nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Susanne, mit dir.
Die Linkspartei ist heute erneut mit einer Kandidatin bei der Wahl für das parlamentarische Kontrollgremium gescheitert. Die Abgeordnete Bünger verpasste die erforderliche Mehrheit im Bundestag um 45 Stimmen. Im Juni hatte bereits die Fraktionsvorsitzende Reichenegg erfolglos kandidiert. Damit sind die Grünen als einzige Oppositionspartei in dem Gremium vertreten. Es überwacht unter anderem die Arbeit des Verfassungsschutzes und des Bundesnachrichtendienstes. Wohnen wird für immer mehr Menschen in Deutschland zur finanziellen Herausforderung. Hohe Wohnkosten belasten nach Angaben des Deutschen Mieterbundes inzwischen nicht nur Haushalte mit niedrigem Einkommen, sondern zunehmend auch die Mittelschicht. Verstärkt wird die Wohnungskrise durch eine jährlich steigende Nachfrage. Hierzulande wohnt mehr als die Hälfte der Bevölkerung zur Miete. Besonders in Metropolen ist bezahlbarer Wohnraum kaum zu finden. Der Fahrzeugschein für Autos und Motorräder kann von heute an auch digital auf dem Smartphone mitgeführt werden. Der Bund stellt dafür die neue iKFZ-App bereit. Um sich eingangs zu identifizieren, benötigt man einen Personalausweis mit Online-Funktion und PIN. Wer ins Ausland fährt, muss den Papierschein aber weiterhin dabei haben. Bei einer Auktion in der Schweiz ist heute eine einzigartige Münzsammlung präsentiert worden. Die Gold- und Silbermünzen waren in den 1930er Jahren in einem Garten vergraben worden. Der Besitzer hatte Angst, dass die Nazis sie finden könnten. Nun wird die Sammlung Stück für Stück verkauft. Das Highlight der Auktion war eine fast bierdeckelgroße Goldmünze, die am Abend für rund 2 Millionen Euro versteigert wurde.
Ganz schön hartnäckig, aber ich glaube, so ist besser. Und Sie haben den besseren Durchblick. Aber nicht nur in Fernsehstudios ist Gründlichkeit eine saubere Sache, sondern natürlich auch bei denen, die das professionell machen, bei Gebäudereinigern. Und die besonders Gründlichen, die haben Chancen auf einen ganz besonderen Wisch. Die Urkunde für den deutschen Meister der Gebäudereiniger. Jedes Jahr putzen die besten Gesellen des Landes den nämlich untereinander aus, an möglichst prominenten Orten, die Aufmerksamkeit versprechen, vom Hamburger Michel bis zur Dresdner Semperoper oder, wie in diesem Jahr, in einem Freizeitpark. Frei nach dem Motto, ein Schmutzfink ist, wer nicht bedenkt, dass Sauberkeit nur Freude schenkt. Oder eben den deutschen Meistertitel. Max Seib.
Normalerweise reinigt Erik Gauss aus Niedersachsen Fensterfassaden, Schulen oder Kitas. Heute ist er auf besonderer Mission. Bei der Deutschen Meisterschaft in Soltau geht es an die Fahrgeschäfte im Heidepark.
Es ist auf jeden Fall was Besonderes, weil ich glaube jetzt nicht, dass jede Firma einen Freizeitpark als Kunden hat. Deswegen ist es für mich auch was Neues. Ich habe eben alles erstmal kurz mit Wasser vorgespült, dass die Chemie nicht direkt alles angreift und halt auch zu gucken, wo schon Schäden vorhanden sind.
Erik Gauss kommt aus einer richtigen Gebäudereinigerfamilie. Schon sein Großvater und sein Vater waren in diesem Handwerk tätig. Es ist ein Job, in dem man oft versucht, unsichtbar zu bleiben.
Ich würde das ja vergleichen jetzt mit einem Schiedsrichter. Der beste Schiedsrichter ist halt den, den man nicht sieht. Ist halt bei uns ja auch.
Heute aber werden die Teilnehmer ganz genau beobachtet. Welches Material sie benutzen, wie sie sich selbst schützen. Auf all das achten die Juroren. Es bleiben 2 Stunden Zeit pro Aufgabe.
Es gibt hier natürlich vom Fachlichen her ein schulbuchmäßiges Vorgehen. Trotzdem hat der Teilnehmer da Handlungsspielräume, welchen Plan er verfolgt.
Kein Handwerk in Deutschland hat mehr Beschäftigte als die Gebäudereiniger. Und doch wird Nachwuchs dringend gesucht. Mit einer Meisterschaft der besten Gesellen will man den Beruf ins Schaufenster stellen. Sehr gut läuft es bei Lea Marie Kosakow aus Sachsen. Ihr Fahrgeschäft glänzt schon wieder.
Ja, das ist, glaube ich, mit das Schönste. Also für mich jetzt. Jeder hat, glaube ich, eine andere Motivation, diesen Job auszuüben. Aber also für mich ist es ganz klar das Vorher-Nachher-Ergebnis. Und bei mir gilt also im Berufsleben auch, desto schmutziger, desto besser ist es dann auch.
So, wir fahren jetzt bitte einmal zu dem oberen Teil der Schienen, auf der rechten Seite, zu diesem Anschlagspunkt.
Für Yannick Knauf aus Sachsen-Anhalt steht die spektakulärste Aufgabe des Tages an, das Reinigen dieser Achterbahngleise. Er hatte früher selbst viele Vorurteile über den Job als Gebäudereiniger.
Also ich sag auch, das Bild, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, das hat sich in meiner ganzen Lehrzeit um 180 Grad gedreht. Ich hätte selber nie gedacht, dass das Thema Gebäudereinigung doch so ein riesiger Umfang ist. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man hier nur den Mob schwingt, auf gut Deutsch, dann hat man in dem Beruf verloren.
Am Abend wird es dann ernst. Das Ergebnis, der beste Gebäudereiniger Deutschlands, ist eine Gebäudereinigerin. Lea Marie Kosakow aus Sachsen hat es geschafft, vor Erik Gauss aus Niedersachsen. Mehr noch als über ihre Platzierung freuen sie sich, ihren Beruf heute in ein besseres Licht gerückt zu haben.
Na, herzlichen Glückwunsch. Und bei so viel Sonnenscheinlicht derzeit fällt auch gleich auf, wo zu Hause die Fenster mal wieder geputzt werden müssten. Bleibt's doch dabei, Claudia?
Nein, Ingo, die nächsten Tage kann man die Fenster schmutzig sein lassen. So richtig viel Sonne wird für die meisten nicht mehr dabei sein. Es wird neblig und hochneblig. Bei uns also eher ruhiges und langweiliges Wetter. Deswegen gucken wir in Richtung Pazifik. Dort nämlich gibt es 2 Taifune. Man sieht hier zum einen Vietnam, zum anderen die Philippinen. Und ein Taifun ist bereits Anfang der Woche über die Philippinen gezogen, dann über Vietnam. Mit der Kategorie 2 hat jetzt mittlerweile, nachdem er sich weiter nach Nordwesten bewegt, schon Kategorie 3. Der hat bereits für verheerende Überschwemmungen gesorgt. Und der nächste Taifun steht jetzt bereit, Phung Wong.
Er ist im Moment noch ein tropischer Sturm. Es wird aber gerechnet, dass er Kategorie 3 bekommen wird, wenn er über die Hauptinsel der Philippinen Luzon zieht. Und dort erwartet man an die 600 bis 1000 Liter pro Quadratmeter noch einmal durch diesen Taifun innerhalb kürzester Zeit. Zurück zu unserem Wetter. In der Nacht breitet sich Nebel aus oder verdichtet sich. Nach Norden hin ist es erstmal sternenklar, dann allerdings dort auch dichtere Wolken. Und morgen werden sich die Nebelfelder nur wirklich langsam, wenn überhaupt, auflösen. Die Donau entlang bleibt es wahrscheinlich trüb. Von Nordwesten kommen so ein paar Wolken. In der Nacht die Temperaturen meist zwischen plus 10 und minus 4 Grad am Alpenrand. Dort, wo es länger klar ist, da geht es leicht in den frostigen Bereich. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen im Dauergrau 1 Grad, sonst meist 8 bis 14, 18 Grad am Nordrand der Eifel. Die nächsten Tage Nebel, Hochnebelfelder mit etwas Nieselregen, der am Samstag aus Nordwesten kommt. Sonntag arbeitet der sich nach Süden vor und dann sind die Temperaturen auch nicht mehr so hoch.
Also kein Fensterputzwetter zum Wochenende hin, aber vielen Dank für diese Aussichten, Claudia. Soweit die Tagesthemen für heute. Na, hier im Anschluss geht es jetzt weiter am 1. mit einem satirischen Blick auf die Dinge.
Nämlich bei Extra 3. Anschließend folgt dann die Caroline Kebekus Show.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.